die bittende Witwe. Wir schlagen auf Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht lass werden solle. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in dieser Stadt. Ich kam zu ihm und sprach, rette mich von meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach dachte er bei sich selbst, ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, die will aber mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf dass sie nicht zuletzt komme und schlage mir ins Gesicht. Da sprach der Herr, höret hier, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Wir kommen mit diesem Thema heute Abend gleichsam in die Brunnenstube für Mitarbeit. Das Geheimnis eines sieghaften Lebens und eines fruchtbaren Dienstes. Das ist das anhaltende Beten. Wir haben ja in der Aussprache das Thema heute Nachmittag schon angesprochen. Georg Müller von Bristol, der gesegnete Waisenhausvater, war geübt im anhaltenden Beten. In seinem Lebensbild niemals enttäuscht. Das müsste eigentlich jedes lesen. Da wird berichtet, wie er einmal für seine 900 Kinder kein Essen mehr hatte. Die Keller waren leer, die Vorratsräume waren leer. Er konnte seine Angestellten nicht mehr bezahlen, die Kasse war leer. Da lag dieser Hausvater, dieser Gottesmann, Stunden und Tage auf seinen Knien und flehte und betete um das tägliche Brot für die ihm anvertrauten. Und mitten in diesem Gebetsringen bekommt er Besuch. Ein fremder Mann. Der Mann legte ihm einen kostbaren Schmuck auf seinen Tisch, ein Geschmeide, das viele Tausende Mark einbrachte. Dieser Mann bekam irgendwo einen alten Anstaltsbericht von Georg Müller in die Hände und da wurde merkwürdigerweise sein Herz ergriffen. Er brannte, dieses Werk sollte er unterstützen, aber er hatte kein Geld. Und da fiel ihm ein, dass seine Schwester einen wertvollen Schmuck hat, einen wertvollen Schatz hat. den sie eigentlich nie trug, der für sie gar nichts nützte, und da ging er zu seiner Schwester und trug ihr mit brennendem Herzen das Anliegen vor von dem Werk von Georg Müller in Brüssel. Und die Schwester gab ihren Schmuck. Und der Mann, getrieben von einer unerklärlichen Unruhe, trägt diesen Schmuck und bringt ihn Georg Müller. Mit einem Schlag war die ganze Not des Waisenhauses behoben. Der Wert dieses Geschmeides reichte aus zur Bezahlung der Angestellten, zur Ernährung der Waisen für viele Wochen. Beharrliches Beten. Niemals enttäuscht. Dazu fordert der Herr auf in diesem Gleichnis. Jesus hat mehrere Gleichnisse über das Beten erzählt. Eins in Lukas 11, Vers 5 bis 8, das dem unsrigen ganz ähnlich ist. Lukas Kapitel 11. Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat, und ginge zu ihm zu Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei Brote. Denn es ist mein Freund zu mir gekommen von der Straße, und ich habe nicht, was ich ihm vorlege. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mache mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und ihr gehen. Ich sage euch, und ob er nicht aufsteht und gibt ihm darum, dass er sein Freund ist, so wird er doch um seines unverschämten Geilens willen aufstehen und ihm geben, wie viel er bedarf. Jesus selber erlaubt es, dass wir anhalten beten. Da lebte also in einer Stadt eine Witwe, die sehr unterdrückt wurde. Ich habe mir diese Geschichte so vor Augen gestellt. In der gleichen Stadt, da gab es nur einen Richter, der weder Gott noch Menschen fürchtete. Also ein rigoroser Mann. Das war sicher ein Römer. Im jüdischen Gericht war nie ein Mann allein. Das wissen wir. Da waren es immer drei. Die Witwe ging also zu diesem Richter, der wies sie ab. Vielleicht wartet dieser Richter auf Bestechung, aber die Witwe geht wieder hin und er weist sie ab. Sie geht wieder und wieder. Sie hat keinen Pfennig, sie kann ihn nicht bestechen. Sie kann ihn nur bitten, bedrängen, belästigen, bis er nachkam. In diesem Gleichnis wird uns vor allem nahegelegt, alle Zeit zu beten und nicht nachzulassen. Nicht nachzulassen. Das müssen Mitarbeiter wissen. Und das muss jeder Christ wissen. Das muss geübt sein. Dieses Gleichnis hat uns sehr viel zu sagen. Es berührt zwar nicht alle Seiten des Gebets, aber wir wollen es benutzen, ausgiebig über das Beten zu reden. Er sagt uns erstens, was ist denn das Gebet? Dem wollen wir nachgehen. Zweiter Abschnitt, Voraussetzung zum erhörlichen Beten. Und drittens das anhaltende Beten. Erstens, was ist denn das Gebet? Da treten eines Tages seine Jünger zu Jesus und baten, Herr, lehre uns beten. Wie kamen denn die Jünger auf diese Bitte? Sie beobachteten den Gebetsumgang Jesu. Und da kam der Wunsch, so beten können wie Jesus. Die Jünger beteten wohl auch. Die beteten auch ihre Psalmgebete. Aber das Beten Jesu, das war anders. Das war so innig. So ein persönliches Reden mit dem Vater. So glaubensvoll. So vertrauend. Es lag in diesem Beten des Herrn etwas, was sie nicht hatten. Vielleicht sind uns auch schon Menschen begegnet, die eine ganz bestimmte Gebetsmacht hatten. Glückselige Leute, die so beten können. Hier geht es also nicht um liturgische Gebete. Was ist das Gebet? Ich möchte einige Gedanken darüber sagen. A. Das Gebet ist ein großes Vorrecht. Das Gebet ist ein Heimkommen zum Vater. Also das Reden des Kindes zum Vater. Mit dem Herrn aller Herren reden, das ist ein Vorrecht. Beten dürfen ist die größte Ehre, die einem zuteil wird. B. Das Gebet ist der Gradmesser des inneren Glaubensstandes. Das Gebet ist der Gradmesser für unsere Liebe zum Heiligen. Gradmesser. Wenn ich einen Menschen lieb habe, dann rede ich gern mit ihm. Wenn ich den Herrn lieb habe, dann rede ich gern mit ihm. Ja, dann muss man nicht. Gradmesser. Das Gebet hat eine reinigende und eine bewahrende Kraft. C. Das Gebet ist der starke Hebearm des Kranen, der die größten Felsblöcke beseitigt. Ich weiß noch von unserer Bauerei, als dieses Haus hier gebaut wurde, da stand das obere alte Anstaltshaus noch. Und da war noch eine Zigeunerfamilie drin. Wir hatten schon angefangen abzubrechen, das obere Haus. Und die bekamen wir nicht hinaus aus diesem Haus. Da stand ich an meinem Fenster da drüben, sorgenvoll. Ich habe gedacht, wie wird das alles werden? Und plötzlich schwenkte der Kran von diesem Bau hier über das alte Dach weg. Der Kran, der hatte in seinem Greifer einen großen Felsbrocken über das Haus weg. Das war mir eine Antwort auf meine Sorgen. Der Hebearm Gottes ist noch stärker. Der kann Felsblöcke wegtragen. Was wir hier vor uns haben, diese Frau, in deren Namen, in deren Leben lagen Felsblöcke, die sie nicht wegräumen konnte. Diese bedrängte Witwe verkörpert ja die Armen und die Rechtlosen. Bei ihrer Mittellosigkeit war es aussichtslos, dass sie jemals von einem Richter ihr Recht erlangt, vollends von diesem Richter. Ein ungeheurer Felsblock in ihrem Leben. Und doch erlebt sie durch anhaltendes Bitten, dass der Felsblock weggehoben wird. Das ist Beten. Eine Felsblöcke wegbeten. Das ist anhaltendes Beten. Das Beten, Geheimnis eines sieghaften Lebens, dass man alle Zeit beten und nicht werden soll und nicht nachlassen soll. Dazu erzählt der Herr dieses Gleichnis. Und hier kommt uns doch die Frage, warum beten dann so viele nicht? Warum? Vielleicht hat uns diese Frage auch schon bewegt. Warum beten denn so viele nicht? Der Dichter sagt, wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, weil wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Da geht viel Heil verloren. Warum beten so viele nicht? Weil sie eine falsche Vorstellung vom Beten haben. Man meint, Beten sei eine Schwäche. Das sei unmännlich. Der Philosoph Fichte, der sagte einmal dem armen Freund Baron von Kottwitz, als der Baron ihm sagte, man müsse eben beten. Und er müsse viel beten, das sagt der Philosoph Fichte, was beten? Der Mann will. Der Mann betet doch nicht. Der Mann will. Merken wir die falsche Vorstellung vom Beten. Der Mann will. Betet doch nicht. Warum viele nicht beten? Weil sie Unglauben und Zweifelsucht haben. Zweifelsucht. Da betet man nicht. Ich will es gar nicht verschweigen, liebe Mitarbeiter, dass gerade unsere Jugend daran leidet. Das müssen Mitarbeiter in der Jugendarbeit wissen. Müssen Sie wissen? Gerade unsere Jugend leidet an den Zweifeln. Das Kindergebet können Sie eines Tages nicht mehr beten. Das hört auf. Und ein persönliches Verhältnis zu Jesus hat man noch nicht. Also hört man auf mit Beten. Jetzt beten auf. Erinnert euch nochmal zurück, ob ihr nicht eine Zeit habt, wo bei euch das Beten aufgehört hat. Ich weiß die Zeit noch. Kein Gebetsleben mehr im Religionsunterricht. Wird vieles fraglich gemacht. Bei den Erwachsenen sehen sie weithin kein Gebetsleben und dann ist die Zweifelswolke fertig. Man betet nicht mehr. Die Mutter eines Oberschülers, die erzählte mir, sie habe ihren Sohn bestürmt, dass er doch abends in die Abendvorträge gehen soll, zur Evangelisation. Und damit er seine Ruhe hat, geht der Junge eben einmal mit, dass Mutter zufrieden ist. Am zweiten Abend geht er freiwillig mit. Am dritten Abend kommt er zurück von dem Abendvortrag und sagt seiner Mutter, so wie es eben junge Männer machen, so im Vorbeigehen, Mutter, jetzt kann ich wieder beenden. Dann sagt die Mutter, ja, hast du nicht mehr beendet? Oh, sagt der Unterschieder, schon lange nicht mehr. Jetzt kann ich wieder beten. Zweifelsucht. Hat der Zweifel auch dein Leben vergiftet? Dann wundere dich nicht, wenn du keine Lust zum Beten hast. Falsche Vorstellung vom Beten. Gerade hier müssen wir uns davor hüten, zu meinen, Gott müsse uns alle Wünsche erfüllen, so wie auf einen Knopfdruck. Wo man auf den Knopf drückt, und dann muss der Kellner kommen. Und wenn man seine Sache hat, dann kann der Kellner gehen. Falsche Vorstellung vom Beten. Ein Vater oder Mutter müssen ihren Kindern manche Bitten abschlagen, weil es dem Kleinen nur schaden würde. Liebe Freunde, nur Gott überschaut unser Leben. Nur Gott weiß, was uns auf die Dauer nützt. Wir wissen doch nicht einmal, was morgen sein wird. Und der Herr weiß sogar, was übermorgen ist. Wir müssen es ihm überlassen. Ist doch furchtbar schwer. Deshalb lehrt Jesus im Vaterunser, dein Wille geschehe. Ein Mädchen steht in der Prüfung. Sie bat Großmutter und Tante und Freunde, für sie zu beten, dass sie in der Prüfung durchkommt. Und sie fiel durch. Jetzt war's. Jetzt glaube ich gar nichts mehr. Beten hat gar keinen Sinn. Alles wertlos. Und da ging es durch tiefe Zweifel bei dieser Frau. Nach Monaten treffe ich sie wieder. als sie wie erlöst. Da sage ich, ja, und jetzt, wie geht's? Oh, sagt sie, mir ist gezeigt worden, warum ich die Prüfung nicht bestehen konnte. Weil ich ein hochmütiger Tropf geworden wäre. Deshalb ließ es mir der Herr nicht gelingen. Ich habe mich jetzt ganz mein Leben, ganz dem Herrn geweiht und ich trete in seinen Dienst. Wunderbar. Falsche Vorstellung vom Beten. Noch eine Ursache. Viele beten nicht, weil sie kein Gegenüber haben. Wie mir ein Herr einmal sagte, nach einem Abendvortrag, Herr Wetzel, ich halte Sie für einen aufgeklärten Mann. Aber sagen Sie, wenn Sie beten, Sie sprechen ja mit der Luft. Sprechen mit der Luft. Ein Mensch, der kein Gegenüber hat. Haben wir ein Gegenüber, mit dem wir reden? Einen lebendigen, allmächtigen Heiland, einen allwissenden Herrn, haben wir ein Gegenüber, der allgegenwärtig ist. Beten ist Reden des Herzens mit Gott, nicht mit der Luft, mit Gott. Der Philosoph Kant sagt, es ist ein vermessener Wahn, durch die pochende Zudringlichkeit des Bittens zu versuchen, ob Gott nicht von dem Plan seiner Weisheit abgebracht werden könnte, zu unserem Vorteil. Also mit anderen Worten, Gott hört nicht. Das ist ein vermessener Wahn, dass wir mit unserem Bitten Gott umstimmen können. Also, der Verstand kommt hier nicht weiter. Nicht. Jesus sagt anders. Jesus sagt ganz anders als der Philosoph. Jesus sagt uns in beiden Gleichnissen, das Gebet kann das Herz Gottes bewegen. Weshalb das Beten? Dass Gott erwartet von uns, dass wir beten. Der bittende Freund erfährt, dass sein Freund aufsteht und ihn gibt. Dass der ungerechte Richter nachgibt und hilft. Wenn wir das Bild des betenden Jesu uns vor Augen halten, das tut der Lukas. Das ist ihm wichtig. Nur einige Stellen. Lukas 3, Vers 21. Da erzählt der Lukas, Jesus betet, als der Geist herabkam und Zeugnis gab. Lukas 3, 21, wer möchte lesen? Ja. Und betete, dass der Himmel sich auftat. Lukas 6, Vers 12 und 13, da wird berichtet, dass Jesus betete, als er seine Jünger wählte. Lukas 9, Vers 28, dass Jesus betete vor der Vergebung. Liebe Mitarbeiter, wenn Jesus das Gebet brauchte, kann es für uns heute nicht weniger wichtig sein. Ist das klar? Wenn Jesus das Gebet brauchte, wie viel mehr brauchen wir es dann? Zweitens, die Voraussetzung zum erhörlichen Beten. Ich mache wieder A und B. Voraussetzung zum erhörlichen Beten. A. Ein Gebet muss direkt und bestimmt sein. Die in Not geratene Witwe ging direkt zum Richter. Sie brachte ihre Bitte ganz persönlich vor und ganz bestimmt. Auch der in Not geratene Freund ging direkt zu seinem Freund. Ich habe gedacht, wie ist doch unser Beten so lahmelig. So Bettbeter vor. Die im Bäder einschlafen. Schlaft man rein am Bäder, stelle ich einmal vor, wir haben Audienz beim Bundespräsidenten von Weizsäcker. Wir haben irgendwas auf dem Herzen und jetzt kommen wir zu ihm und dann legen wir uns zuerst auf sein Couch. Also macht es doch Bettbäder. Im Bett betet Kranke und Sterbende. Aber die Gesunde ist. Die betet vor dem Bett. Die Witwe besaß eine Waffe, und zwar die Waffe der Hartnäckigkeit und Ausdauer. Die Herrlichkeit. Das Gebet spielt sich auch in der Abgeschlossenheit, in der Begegnung mit Gott. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Matthäus 6, Vers 6. Das Gebet darf ein freudiges Kommen sein zum Gnadenthron Gottes. Hebräer 4, Vers 16. Da heißt es, lasst uns hinzutreten mit Mauzen. Lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit, bitte schön. Ein freudiges Beten. Wenn es ein freudiges Kommen sein soll, dann kann es kein gestörtes Gebetsleben sein. Kein gestörtes Verhältnis zu dem Freund. Also versöhnt mit Gott. Jetzt habe ich eine Stelle, die müssen wir umschlagen. 1. Johannes 3, Vers 21 und 22. 1. Johannes Brief, ganz hinten, nach dem Petrusbrief, Johannes Brief, 1. Johannes 3, 21.
Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist.
Was ist denn geschehen? Dass uns unser Herz verfällt. Da muss doch etwas geschehen sein. weiß nicht, kennen wir den Zustand, wo uns unser Herz verdammt. Nicht die anderen, sondern unser Herz verdammt uns. Wir haben ja in unserer Brust ein Weltgericht, wo uns unser Herz verklagt über ungeordneten Dingen in unserer Vergangenheit, über festgehaltene Sünden in der Gegenwart. Da verdammt uns unser Herz. Und das stört das Gebetsleben ganz mächtig. Bet um etwas Bestimmtes. Kein bloßes Wortemachen. Psalm 27, Vers 11. Da sagt der Psalmist: Eins bitt ich vom Herrn, das hätte ich gern. Merken wir, etwas ganz Bestimmtes beten. Eins bitt ich vom Herrn, das hätte ich gern. Viele Beter beten und wissen nicht, was sie beten. Glauben wir, die Witwe, die wusste, was sie wollte. Die betete um Errettung von ihrer Unterdrückung. Die hatte eine Bitte, nur die eine. Und der Freund, der wusste auch, was er wollte. Der kommt dann das nächtliche Haus, das schon dunkel ist, und klopft und bettet und sagt: Leihe mir drei Brote. Drei? Hat er gewusst? Ich habe dir bereits einen langen Vortrag gehalten. Glaube nicht. Das war kein allgemeines Bet, kein nur Formgebet, das in jede Person hineinpasst. Nein, unsere Bedürfnisse mit Namen nennen. Jawohl, Namen nennen. Ihm ist nichts zu klein und nichts zu groß. Liebe Mitarbeiter, in unserer Fürbitte müssen Namen genannt werden. Wisst ihr das? Vor Gott dürfen wir Namen nennen. Für einzelne Segnungen dürfen wir danken. Mit Namen nennen die Segnungen, die wir jeden Tag empfangen. Was Bestimmtes Danke sagen. Pauschal. Auch unsere Sünden mit Namen nennen. In unserem Bußgebet. Herr, vergib mir alle meine Sünden. Und wenn man uns nachher fragt, was ist Vergebung, dann wissen wir es nicht. Wenn man pauschal bittet. Vor Gott ganz offen und ehrlich sein. Denn er weiß es ja sowieso. Er ist ja der Allwissende. Das Zweite, was wichtig ist, an Voraussetzung, unser Gebet muss aufrichtig sein. Von Herzen kommen. Vielleicht war es das bei Jesus, dem Meister, was in seinem Beten so überraschte. Jesu Gebete kamen aus vollem Herzen. mit dem Ausdruck starken Verlangens das Gebet in Gethsemane. Das war so ernst und dringlich, dass der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Leset einmal das Gebet Jesu in Gethsemane, Lukas 22, Vers 44. Jesus trat nicht in leichtsinniger Weise vor den Vater, für ihn war es eine bewegende Erfahrung, eine Kraftwirkung des Gebets. Nicht wahr, keinem Vater würde es einfallen, einem Kind etwas zu schenken, wenn er weiß, dass es dem Kind im Grund gleich kindisch ist. Ob es kriegt oder nicht kriegt. Nicht den Vater kennen, der noch kennt uns nicht. Wenn wir mit dringlichen Bitten kommen, dann weiß der Herr, dass wir uns für die Bitten auch einsetzen. Und genau das will Gott, dass wir von Herzen, von ganzem Herzen beten. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Unterstreichen nur das Ganze. Gott wird nicht hören, wenn wir nicht im Glauben beten, wenn es nicht bewusst und gewollt wird. Dritte Voraussetzung zum Beten ist dann die Behaglichkeit. Das ist das zentrale Anliegen des Gleichnisses. Obwohl die Witwe abgewiesen wurde, die kommt wieder. Die kommt wieder. Sie klopft wieder. Sie bringt ihre Not, sie ruft, sie bittet. Sie schreit ihn an. Und liebe Freunde, das sagt Jesus, das dürft ihr. Das dürft ihr. Wie man alle Zeit beten und nicht nass werden soll, das ist mir ganz groß aufgegangen bei meiner Vorbereitung. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Der wahre Sinn dieses Wortes heißt eigentlich, höret nicht auf zu bitten, und die Antwort wird euch sicher sein. Sicher. Ich muss hier einen Einschnitt machen. Nicht als ob Gott unsere Bitten braucht. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bittet. Warum wieder dann? Weil wir sie brauchen, diese Bitten und dieses Beten, damit wir zur Ernsthaftigkeit erzogen werden. Wisst ihr, warum der Herr unsere Gebete oft nicht gleich erhört? Er prüft uns über die Ernsthaftigkeit unseres Betens. Da müssen wir erzogen werden. Wenn schon ein ungerechter, gottloser Richter den Hingebenden Bitten nachgibt, wie viel mehr wird dann der liebende himmlische Vater seiner Kinder Bitten erhören? Gott ist kein Ungerechter, sondern er sagt, wie viel mehr wird dein Gott, der himmlische Vater, uns erretten, unsere Gebete hören. Sollte Gott nicht auch retten seine Auserwählten? Gott soll nicht dem ungerechten Richter gleichgesetzt werden, sondern bildet einen Gegensatz zu diesem ungerechten Richter. Wenn sogar ein Ungerechter so weit gebracht wird, was wird dann erst Gott, der gütige himmlische Vater, Gutes tun, denen, die ihn bitten? Drittens, anhaltendes Beten. Jesus fordert dazu auf und Paulus mahnt auch, Römer 12, Vers 12, haltet an am Gebet. Ein Blick in die Schrift, ein Blick auf die Glaubensmänner der Schrift, will ich fundamentieren. Abraham, der steht vor den Männern, die nach Lot gehen, gehen, zu dem Lot gehen, da steht der Abraham, vertritt ihnen den Weg, es heißt, und Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und da handelt er, der Abraham. Wenn 50 Gerechte drin sind, wenn 30 Gerechte drin sind, Herr, ich habe mich unterbunden, mit dir zu reden. Und wenn 10 Gerechte drin sind, Herr, mir anhaltendes Beten. Ich erinnere an den Gebetskampf des Jakob, dort am Jabok. Wisst ihr, wie der Gebetskampf ausgegangen ist? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Jakob ist nicht gewichen. Mose ging auf das Hügelspitze und hob seine Hände auf, als Amalek angetreten war zum Kampf gegen Israel. Da unten tobte der Kampf. Und da steht der Mose oben auf seinem Hügel und schreit zu Gott, Herr, gib doch Sieg, gib doch Sieg. Und wenn er seine Hände sinken ließ, dann siegte Amalek. Da kam Aaron und Hur und stützten ihm seine Hände. Liebe Mitarbeiter, der so weit. So weit anhalten, beten. Das kananäische Weib wird von dem Herrn Jesus abgewiesen, mit der Bemerkung, ich bin gesandt zu den Kindern Israel. Da weicht die nicht, das kananäische Weib, und sagt Herr, aber doch essen die Hündlein die Brosamen, die von des Herrn Tische fällt. Das ist die Fürstin von Anhalt. Anhalt. Da war die Gebetsversammlung der ersten Christengemeinde. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Sie beteten ohne Aufhören. Anhaltendes Beten. Liebe Freunde, ich muss jetzt etwas sagen aus meinem Leben. Da könnt ihr es vielleicht auch hören. Wir sollen nicht auf Gebetsstimmungen warten. Da werden wir alte Maler und alte Rinder, bis wir Gebetsstimmung haben. Ich glaube, dass die Witwe keine Gebetsstimmung gehabt hat. Die war von Not getrieben. Nicht warten auf Gebetslust, nein. Da war Not, die sie selber nicht ändern konnte. Da war Bedrängnis, deren erst sie sich nicht erwehren konnte. Da war niemand da als der eine Richter. Das ist die Bedürftigkeit des Betens. Durchbeten. Nicht auf Gebetslust warten. Das ist die Lage für das anhaltende Beten. Hierher gehört auch das Harren. Harren. Harren heißt gläubiges Erwarten. Harren muss ich, wenn mein Gebet nicht sogleich erhört wird. Gläubiges Erwarten. Harren ist andauernder Glaube. Harre des Herrn. Meine Seele harre des Herrn. Eine Ausdauer, dass dem Richter Angst wird. Die kommt und schlag ihm noch ins Gesicht. Die schlägt ihm nur blaues Auge. Werden wir ein unverzagtes, kühnes Traumblätter, bis Gottes Antwort kommt und der Erfolg. Erfolg des anhaltenden Betens, das betont der Herr ganz deutlich in diesem Gleichnis. Das ernsthafte Beten, treues Beten, glaubensvolles Beten, nicht leer ausgehen. Die bittende Witwe, die fand eine Errettung von der Bedrückung des Feindes. Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Der bittende Freund, der bekommt mitten in der Nacht, um Mitternacht, seine drei Brote. Er hört. Gestattet mir noch ein Gleichnis. Wisst ihr schon, wie das Lied entstanden ist, das Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Weg und was dein Herz drängt. Paul Gerhardt wurde in Berlin seines Predigtamtes entsetzt und musste Berlin verlassen. Auf der Flucht, ohne es zu wissen, wohin er sich wenden sollte, kam er mit seiner Frau in ein Wirtshaus. Und dort überwältigte die ratlose Frau der Kummer, dass sie ganz zu Boden gedrückt war, dass sie sich nicht mehr fassen konnte, verzweifelt. Ihr Mann redete zu ihr mit dem Spruch, befiehl dem Herrn deine Wege. Darauf ging er in den Garten der Wirtschaft, setzte sich dort unter einen Baum und dichtete, befiehl du deine Wege und aß dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des der den Himmel lenkt. Dann geht er zu seiner Frau und liest ihr sein Gedicht vor, der bekümmerten Frau. Und während er das Gedicht vorlas, da kamen zwei Männer, Abgeordnete des Herzogs Christian zu Merseburg. Sie kamen auch ins Gespräch mit diesem Ehepaar und die Abgesandten erzählten den Zweck ihrer Reise. Der Herzog Christian schickte sie nach Berlin, um einen abgesetzten Prediger namens Gerhard nach Merseburg einzuladen. Man denke sich, was die flüchtende Familie, die nicht wusste, wohin, bei dieser Nachricht empfand. Vom Herzog zu Merseburg bekam Gerhard eine Anstellung und eine Pension und eine gehobene Stellung. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen, singt er dann. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll geschehen. So erfüllt sich des Herrn Wort, so wird euch Gott geben. Segnung über Segnung. Wenn wir anhand dieser Worte anhaltend beten, dann bekommen wir ein sieghaftes Leben. Dieser Mann Gerhard musste durch Bedrängnis und Enttäuschung und Heimatlosigkeit. Er betet und glaubt anhalten. Trotzdem ist es wahr, dass nicht alle Gebete so erhört werden, wie wir wollen. Ich erinnere nur an das Gebet Davids. Davids Bitten und Flehen in 2. Samuel 12 wurde nicht erhört, sein Söhnlein starb. Das Davids Beten wurde nicht erhört. Paulus hatte ein Lenden, einen Pfahl im Fleisch. Und er sagt, dafür habe ich 3-mal zum Herrn gefleht. Ja, Paulus ist dein Gebet nicht erhört worden. Dafür ich 3-mal zum Herrn gefleht habe. Doch, es ist erhört worden. Aber der Pfahl im Fleisch blieb. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht in den Starken. Schwach war doch einfach. Wir müssen diese dreifache Erfahrung gemacht haben. Dreifache Erfahrung. Es gibt dreierlei Antworten Gottes auf unser Beten. Erstens, eine Ja-Antwort Gottes. Auf unser Rufen. Er erhört mein Gebet. Damit wird das Beten glaubensstärkend. Gott gibt uns Ja-Antworten. Sollte Gott nicht auch retten? Ich sage euch, Gott wird sie erretten in Kürze. Ja-Antworten. Ich denke an einen Jungen, einer unserer Jungen, der freudestrahlend mir begegnet ist, sage ich, was reitet denn so? Oh, sagt der Peter, heute habe ich meine erste Gebetserhörung erlebt. Denkt ihr, der Heiland hört nie? Kannst du dir das vorstellen, dass der Heiland nie hört? War ein unsagbares Glück. Ich musste dem Jungen sagen, das ist nicht der erste Gebetserhörung. Bestimmt nicht. Aber die erste, die du registriert hast. Ja-Antwort, der Herr gibt Ja-Antworten. Dann gibt es eine Nein-Antwort Gottes. Er erfüllt unsere Bitten nicht, aber er hört unsere Beten. Indem er Nein sagt, hat er unser Gebet gehört? Nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Drittens gibt es eine Warteantwort Gottes. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Warten. Warten. Das heißt nicht, dass eine Stunde überhaupt nicht kommt, sondern das heißt jetzt nicht. Dreierlei Antworten Gottes. In dem Gleichnis vom bittenden Freund geht es noch um eine besondere Bitte, um die Bitte des Heiligen Geistes. Ist ja auch angesprochen worden. Dort heißt es bei dem Freund, wie viel mehr wird mein Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten?